Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Ich freue mich sehr, besondere Gäste hier zu haben. Laika sind eine junge Metalcore-Band aus Mainz, die seit ihrer Gründung im Jahr 2022 einen rasanten Aufstieg hingelegt haben. Mit ihrer Mischung aus wuchtigen Breakdowns, eingängigen Melodien und einem Wechselspiel aus Shouts und Clean Vocals haben sie sich schnell in der Szene einen Namen gemacht. Doch Laika stehen nicht nur für energiegeladene Musik, sie verkörpern auch eine klare Haltung. Schon ihre erste EP Requiem hat für Aufmerksamkeit gesorgt. Aber mit Resurrection und der Single Coffin Nail haben sie gezeigt, wie vielseitig und reif der Sound mittlerweile ist. Ihre Songs vereinen rohe Wut, emotionale Tiefe und ein starkes Gespür für Atmosphäre. Kritiker und Fans loben dabei gleichermaßen ihre Live-Energie. Heute wollen wir mit zwei von ihnen über ihre musikalische Reise, die Inspiration hinter den Songs, ihre Erfahrung auf Tour und natürlich über ihre Pläne für die Zukunft sprechen. Ich begrüße zuerst Tom, den Shouter der Band. Hi!
Hi, moin, grüß dich.
Und als zweites haben wir noch Fabri, den Drummer der Band. Hallöchen!
Servus!
Ja, toll, dass ihr heute Zeit für mich habt. Ich freue mich echt auf dieses Gespräch. Und wir fangen mal ein bisschen weiter vorne an, weil mich persönlich interessiert immer, wie sie die Band so zusammengekommen sind. Erzählt doch mal, woher ihr euch kennt.
Das ist eine wundervolle Geschichte. Und das Schöne ist, dass wir die auch sehr oft jetzt schon einstudiert haben. Prinzipiell war das so, also vor Laika gab es eine andere Metalcore-Band aus Mainz, die nannte sich Light to the Blind. Und unsere Gitarristen Phil und Yves, die waren Teil dieser Band. Und als sich dann diese Band quasi aufgelöst hat, haben die beiden gesagt, ey, wir haben ultra Bock, noch weiter Musik zu machen, aber halt unter einem anderen Namen quasi dann. Mhm. Und die haben auch schon Songs zusammengeschrieben und die erste EP kam dann so zustande. Dann war die Formation noch nicht ganz vollständig. Es gab zwar einen anderen Schlagzeuger und auch zwischenzeitlich mal einen anderen Sänger. Das hat sich aber dann so aus gegebenen Gründen auch so ein bisschen auseinandergelebt, weswegen dann die Suche nach neuen Membern weitergegangen ist. Und ich meine sogar relativ zeitnah auch dann der Tom dazugekommen ist durch Vocal Castings. Aber dann auch der andere Schlagzeuger leider abgesprungen ist, weswegen es dann hieß, oh mein Gott, was sollen wir jetzt tun? Wir haben keinen Schlagzeuger mehr, was geht denn hier ab? Und dann kam ich ins Spiel, wir kannten uns eigentlich gar nicht und eine Bekannte vom Tom und mir, der Tom und die Bekannte, die haben sich auf einem Festival getroffen und ein bisschen erzählt und so. Und hat Tom gesagt, seit Monaten suchen wir schon nach einem Drummer, gell? Ich werde wirklich wahnsinnig bei der Suche, gell? Wir finden einfach ums Verrecken niemanden. Und dann hat sie noch gesagt, weil ich habe mit ihr damals ganz lange irgendwie in meinem Heimatort im Orchester gespielt, hat sie gesagt, ach guck mal, ich kenne da so jemanden. Und dann sagt der Tom so, warum sagst du mir das erst jetzt? So.
Ne, und dann ich war schon gefühlt 3 Monate am Posten und Stories machen etc. Aha. Und irgendwann so, übrigens, ihr sucht doch noch einen Schlagzeuger. Ich so, ja, ich kenne da einen. Das ist dir nicht vor 3 Monaten eingefallen. Ja, ich hab's irgendwie verpeilt, ne? Ja, dann hat sie's connected und dann direkt mal angeschrieben bei Instagram, ja, wo hast du Bock auf eine Band? So.
Ja, und okay. Ja, das war der perfekte Zeitpunkt, weil ich auch wieder dachte so, ich habe irgendwie schon seit langem einfach Bock auf eine Metalcore-Band und irgendwie hat sich das nicht ergeben und dann kam der Tom plötzlich aus dem Nichts und ich dachte, ja, endlich ist es soweit, ja, und dann kam ich halt dazu, wir haben zusammen geprobt, es hat super gut gepasst, auch menschlich und ich glaube 2-3 Wochen später kam dann auch unser Bassist, der Knaule, dann dazu, der hat sich nämlich auch dann quasi beworben bei uns und und so kam das zustande. Wir haben uns von vornherein musikalisch sowie menschlich, wie gesagt, einfach schon sehr gut verstanden. Und so kam dann, wurde Laika ins Leben gerufen.
Ja, voll cool. Jetzt hast du, Fabri, gerade gesagt, du hast im Orchester Schlagzeug gespielt. Ich kenne mich da nicht so aus, aber Metalcore und Orchester, das sind jetzt, glaube ich, nicht so ein Level. Kannst du uns das mal erklären?
Ja, das ist absolut richtig. Nee, ich habe viel verschiedene Sachen gemacht tatsächlich. Also ich habe, als ich angefangen habe, Schlagzeug zu spielen, habe ich schon irgendwie mehr so nach Musik gespielt, war aber auch schon vorher im Orchester tätig, da habe ich ein anderes Instrument gespielt und ja, und das war so in meinem Heimatort irgendwie so das Einzige, wo ich mich mit anderen musikalisch ausleben konnte. Und das hat auch Spaß gemacht, habe auch viele Erfahrungen gesammelt. Ich habe tatsächlich auch Instrumentalpädagogik studiert, wo ich halt klassisches Schlagzeug gemacht habe. Also nicht so dieses Drumset, was man so aus der Band kennt, sondern quasi eher so die Instrumente verwendet, die man auch für Sinfonieorchester oder die im Sinfonieorchester quasi vertreten sind. Und ja, da diese Expertise, die ich da gesammelt habe, habe ich auch wiederum im Orchester eingebracht. Ich habe in verschiedenen Ensembles gespielt und so. Aber Metalcore war halt immer so die Musikrichtung, die ich privat halt super gern gehört habe. Aber wie gesagt, also ich habe halt nie die Leute gefunden, mit denen ich sowas halt machen konnte. Bis, wie gesagt, halt dann der Tom kam mit den Leica-Jungs und so. Genau.
Ja, voll cool. Jetzt muss ich dir auch nochmal den Tom fragen. Also du bist ja kein klassischer Sänger, sondern es heißt ja Schauter bei Metalcore. Bands. Gibt es dafür einen richtigen Unterricht zum Schauten? Also es gibt ja verschiedene Varianten, wenn man so in die Metal-Szene guckt. Wie bist du denn da hingekommen?
Das ist eine Frage, die ich schon ein paar Mal gestellt bekommen habe und ich kann sie tatsächlich einfach nicht direkt beantworten.
Okay.
Ich glaube, das ist wie bei vielen, die halt irgendwie, man entwickelt halt einen Musikgeschmack. Irgendwann so, ne? Also mit 8 hört man alles kreuz und quer, da hat man noch, wenn man seinen MP3-Player auspackt von damals, die 10 gleichen Songs, wo man sich denkt, die hat gefühlt jeder gehört.
Ja.
Wenn man bei Social Media mal so guckt, sehr interessante Parallelen. Dann mit 10 ging's los mit Punkrock, ne, so ganz easy peasy, was so ein bisschen im Mainstream halt bekannt war. Und dann ging's los, ja. Dann hat sich das entwickelt von Alternative Metal, New Metal bis hin zu Metalcore, Deathcore und keine Ahnung, was ich da alles gehört habe in der Zeit.
Ja.
Und ja, dann habe ich irgendwann das so gehört und mehr Musik gehört, wo nicht nur ab und zu geschrien wurde, sondern durchgehend geschrien wurde. Und da dachte ich mir so, das finde ich geil. Ja, also, es war nicht viel, es war so ein Klack und ich so, boah, das finde ich cool, ne? Ich will das auch können. Also vor allem auch die Frage ist halt, wie kommst du aber zum Schauten und nicht zum Singen, sondern wirklich zum Schauten? Ich finde, das hat einfach so einen krassen Ausdruck an Aggression, an Emotionen, an Wut, an Trauer, an allem halt, ne? Also es hat dieses Böse halt.
Ja.
Und ich glaube, dieses Energische hat mich so am meisten gecatcht halt, ne? Und ich sag mal, ich selbst hab nie viele Instrumente gespielt, bis gar keine eigentlich. Okay. Blockflöte in der Grundschule.
Okay.
Und dann nebenbei mal ein paar Akkorde auf der Akustik gelernt, kann hier ein paar Akustik-Songs spielen, außer Oasis Wonderwall, den habe ich nie gelernt. Ja. Weigere ich mich auch. und ja, genau, und dann halt habe ich gesagt, nee, ich konzentriere mich aufs Schauten. Und das ging dann so mit 15 los. Das sind jetzt vor 17 Jahren die ersten Töne erklungen, aber mehr Krächzen und Schmerzen als wirklich Technik. Und dann mit den Jahren halt immer wieder Bandprojekte versucht zu starten und dann irgendwann habe ich mal ein Projekt gefunden, das ist tatsächlich die Band, aus der ich praktisch jetzt zu Leica kam. Die gibt's immer noch, die Band, das ist dann so ein Hobby-Spaß-Projekt mit ein paar Jungs aus der Heimat. Und ja, und dann habe ich da halt eher das so richtig gelernt. Erst bei Leica dann dementsprechend, weil die Regelmäßigkeit, Konzerte, Proben, dann haben wir die Technik vertieft, mich noch mehr damit beschäftigt. Und wenn du jetzt diese Landschaft hörst an verschiedenen Schautechniken, das ist ja echt krass, was sich daraus entwickelt hat in diesen 15, 20 Jahren, ne? Ja. Seit man so das kennt selbst und es präsenter geworden ist. Und das catcht mich halt. Und deswegen da auch mehr und mehr zu vertiefen, mit verschiedensten Techniken zu spielen. Gerade weil vielleicht auch der Grad der Überraschung nach dem Motto, oh, das ist ja voll die Technik, das ist ja gar kein Rumgeschrei, ne? Dass man Leuten auch sagen kann, ja, es ist Technik, es ist schon was dahinter.
Ja.
Und fand ich auch sehr interessant, da war ich auf Wacken bei die Ersatzsängerin bei Heaven Shall Burn, da weiß ich den Namen wieder nicht, die da eingesprungen ist.
Genau,
ja. Die hat da einen Workshop gehalten, tatsächlich mit der kleineren Bühne.
Okay.
Und hat auch dann gesagt, dass, also gerade so Metal Scream Workshop. Und da kam die Frage auf, gibt es unter Metal-Sängern mehr Stimmbandkomplikationen als unter regulären, klassischen, normalen Sängern. Mhm. Tatsächlich gibt sich da nicht viel. Beide okay. schaden sich gleichermaßen in der prozentualen Zahl. Es ist nicht krass viel, aber ja. es ist halt schon eine Zahl, dass man sagt, ja. beim normalen Gesang kann man genauso viel Schädliches machen wie beim Schauten.
Okay. Das hätte ich ja nicht gedacht. Ich, was ich bei dir allzu toll finde, man versteht auch, was du da schreist. Das ist, glaube ich, auch eine Technik. Also, wenn man jetzt so finnischen Thrash-Metal sich anhört, ich verstehe gar nichts. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr da irgendwas versteht, aber bei euch ist das so schön, man weiß, worüber du singst oder schautest. Das ist ganz, ganz angenehm. Ne?
Der Name ja. war Britta Görz. Ich habe gerade mal kurz nebenbei gegoogelt. Okay.
Sehr gut, sehr gut. Die hat ihren Job sehr, sehr gut gemacht, muss man dazu sagen. Heaven Shall Burn, echt eine super, super Band. Ihr habt euch 2022 gegründet und seitdem auch sehr viel erreicht. Wie fühlt sich für euch eigentlich diese Reise bisher an? Das sind ja gerade mal 3 Jahre, das ist ja eigentlich gar nichts.
Ja, das ist irgendwie teils, ja. Also es ist ja. irgendwie, wenn man das sagt, so im Bandkontext, irgendwie 3 Jahre hört sich schon sehr wenig an. Aber ich glaube, wenn man so mittendrin ist und so viel erlebt hat, und ich meine, es ist ja für uns ja auch nicht nur Konzerte spielen und irgendwie einmal kurz für Insta in die Kamera gucken und sagen, hey Leute, wir spielen dann und dann, sondern man macht ja auch im Background halt ultra viel Arbeit dafür, dass es halt einfach läuft. Und dafür fühlen sich 3 Jahre schon sehr lang an, vor allem dafür, dass wir auch so viel gespielt haben und mit vielen verschiedenen Bands auch connected haben und viele aufregende neue Leute und Orte kennengelernt haben. Fühlen sich, also für mich persönlich, 3 Jahre schon so jetzt relativ lang an, tatsächlich.
Also das erste oder die ersten Konzerte, wenn man sich jetzt noch die Bilder, die Aufnahmen anschaut, die da so natürlich hochprofessionell gemacht wurden, von den Freunden in einem dunklen kleinen, kurz so nach Motto, es ist krass, wie sich das entwickelt hat, ne? Man sieht auf einmal, was haben wir jetzt auf dem Tacho, September haben wir jetzt, wir haben 22. Dezember unser erstes Konzert hier in Mainz gespielt und seitdem 70, 80 Konzerte, glaube ich. Jetzt in den fast 3 Jahren, ja. Also jetzt mit der Tour und allem, glaube ich, haben wir am Ende des Jahres wahrscheinlich auch dann unsere 90 Konzerte geknackt in 3 Jahren. Also pro Jahr 30. Und man kann sich vorstellen, es ist viel. Ne? Wir machen natürlich das gerne mal auf Weekender oder Touren, dass man das mehr am Stück hat, dass man nicht gefühlt jede Woche unterwegs ist, sondern auch mal zwischendurch Privatleben hat. Aber die Musik und das gerade das Organisatorische dahinter, das ist ein stetiger Begleiter. Also es wird nicht weniger. Es ist einfach einerseits die Resilienz, ne? Das, der eigenen Person steigt, dass man sagt, okay, ich pack mehr, ich kann mehr, ich kann mehr, ich kann mehr. Ja. Und irgendwann fragt man sich, boah, wie viel macht man eigentlich gerade? Man hat da sogar keine Relation mehr, weil für einen ist es normal, dass man mal in der Mittagspause auf der Arbeit guckt man mal bei Discord, keine Ahnung, was rein sagt, oh, wir müssen noch das und das klären, dann mal schnell hier eine Nachricht, dann noch einen Anruf. Nach Feierabend meistens hocke ich auch nochmal 1-2 Stunden am PC und mache noch ein paar Bandsachen. Und da ist das Songwriting noch gar nicht involviert.
Und das Proben, ne?
Genau, das Proben auch nicht und die ganzen Konzerte nicht. Also es ist ein massiver Zeitaufwand, den wir aber gerne betreiben und ich sag mal so, alleine wir versuchen das wirklich auf 5 Leute auch aufzuteilen, dass das gleichermaßen verteilt ist. Ne? Dass da massive Aufgaben anstehen, die bewältigt werden müssen, wenn man gemeinsam vorwärts will. Entweder man macht es genauso weiter und tritt auch irgendwann auf die gleiche Stelle oder man will vorwärts, also muss man immer ein bisschen mehr machen. Aber vieles automatisiert sich, man lagert viel gerne auch mal aus, dass man sagt, ey, wir verdienen dann auch irgendwann Geld. Ich sag mal, wir verdienen nicht Geld für unser eigenes Portemonnaie, sondern eher für die Bandkasse. Und das reinvestiert man halt. Also sprich, am Ende des Jahres bleibt nicht viel übrig, aber man hat zumindest ein geiles Projekt, eine geile Erinnerung und eine geile Zeit und vor allem was vorzuweisen, was halt einfach auch gut und professionell aussieht mit einem Team, mit Kooperationen, die uns massivst unterstützen ab der ersten Sekunde und immer für uns da sind. Das ist halt geil.
Voll cool. Ich glaube, du beschreibst auch ganz wunderbar, dass dieser Step von einem Hobby schon weit überschritten ist. Das ist ja nicht so, ja, ich mache eben ein bisschen nebenbei. Also diese Band zu, ich will nicht sagen managen, aber diese nach vorne zu bringen, das ist Tagesaufgabe neben Beruf und Privatleben. Ne?
Ja. Ja, unser Gitarrist, der Yves, der sagt immer, das ist ein schlecht bezahlter Nebenjob. So. Weil halt nichts für jemanden privat rausspringt, aber weil es halt ultra viel Arbeit ist, ja. Aber das macht man ja halt auch irgendwo, also auch wenn es manchmal, wo man sich denkt, so, boah, das ist schon echt noch viel und wie du gesagt hast, neben Privatleben und Job und was auch immer noch irgendwie ansteht. Aber wenn man dann natürlich die Resultate sieht, dann macht man das natürlich halt auch gerne und dann macht es halt auch noch mehr Bock.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist halt eine massive Experience, einfach so viel unterwegs zu sein, so viel zu sehen, so viele Leute kennenzulernen und so viele verschiedene Einblicke in die Welt zu bekommen. Also wo man sich damals so dachte, oh, ich hab Bock auf eine Band und Musik machen und zocken und rausfahren. Heute steht man da und macht 70% organisatorischen Aufwand und 30% ist Musik. Ist halt die Realität, aber die 30%, die schmecken einem umso mehr dann.
Ja.
Wenn es dann dazu kommt.
Ja. Ich meine, das ist ja auch so ein schönes Lebensmotto. Ich versuche lieber viel zu erleben, was zu machen, anstatt da auf der Stelle zu treten und dahin zu vegetieren, in Anführungsstrichen. Mhm. Also man will ja was Kreatives machen, man will neue Erfahrungen sammeln, auch besser werden bestimmt an seinem Instrument oder beim Schauten. Und das finde ich richtig, also die Energie, die kommt auf jeden Fall rüber bei jedem eurer Songs. Und live habe ich euch auch schon gesehen, damals in Koblenz mit der Band Bersten und hat echt super viel
Spaß gemacht. Das war vor anderthalb Jahren. 24 Mai.
Anderthalb Jahren. Ja, guck mal, so lange ist schon wieder her. Wahnsinn. Okay, ich komme mal zur nächsten Frage, bevor wir hier alt und grau werden. wenn ihr mal euren Sound beschreiben könntet, wie würde sich das anhören? Was wären so die Worte? Das ist eine schwierige Frage, glaube ich. Aber wenn ihr mal so kurz sagen könntet, der Sound von Laika, wie würdet ihr den beschreiben?
Da tun wir es auch mal sehr schwer.
Ja.
Es ist immer die Frage, was macht ihr denn?
Irgendwas, die Frage, die überhaupt zu beantworten ist, die Frage.
Irgendwas mit Metalcore. Also wir nehmen es als Grundbasis, ja, weil wir alle so aus dem Metalcore-Genre kommen. Mal hier, mal da. Ich bin auch ein ganz großer Fan von Alternative Metal, Nu Metal, von damals Linkin Park halt. Mittlerweile, dann irgendwann bin ich mal rübergeswitcht zu Spineshank, wenn man die kennt. Die sind auch aus dem gleichen Jahrzehnt, würde ich mal sagen. Sind auch gerade wieder auf Tour tatsächlich mit der Reunion. Das ist ganz cool. Worauf ich echt Bock hätte. Und dann Fabri auch einiges halt Alternative Metal gewesen. Eve halt eher so aus dem, ich glaube so Metallica war er auch ganz großer Fan früher. Aber heute noch. Und dementsprechend setzt sich das aus so vielen verschiedenen Elementen zusammen. Das können wir gar nicht beschreiben. Also wir versuchen halt unserem kompletten Core-Genre zu bedienen. Aber halt aus den anderen Genres, die sag mal so, die Basis gebildet haben, auch mit immer was einfließen zu lassen. Wichtig ist uns natürlich immer einen treibenden, aggressiven Sound, aber halt mit dieser gewissen Komponente und Melodie und Wiedererkennungswert, dass man da sagen kann, ey, wir haben nicht nur ein stumpfes Gekloppe, können wir sagen, sondern ein bisschen Abwechslung reinbekommen und halt irgendwas Catchiges auch machen.
Wo ich euch gehört habe, ihr habt mich an, kennt ihr The Devil Wears Prada?
Ja.
Ich musste sofort an die Band denken, wo ich euch gehört habe. Halt ein bisschen weniger Synthi, aber das passt irgendwie wie Faust aufs Auge. Und deswegen verorte ich euch da immer so ein bisschen, auch wenn ich mich mit Schublade ein bisschen schwer tue, aber da passt ich irgendwie so in diese Nische so ein bisschen rein.
Ja, ist krass. Wir haben da gab es schon viele Leute, die unterschiedliche Bands tatsächlich genannt haben, wo sie irgendwie, also ich weiß noch, es hat auch einer mal aus Amerika, Tank the Tech, der hat auch mal auf uns ein, zwei Songs irgendwie reagiert auf YouTube und der sagte, glaube ich, bei einem Song, bei 27, hat er, glaube ich, gesagt, dass ihm so ein bisschen Atreyu-Vibes gibt und manche sagen Killswitch Engage und es ist, wie du gesagt hast, halt schwierig irgendwie, das so in so eine Schublade irgendwie zu packen, so ich meine, vor allem, weil der Tom ja auch gesagt hat, was ja auch wichtig ist, ist so ein bisschen Authentizität und so der eigene Stil irgendwie, den man so verkörpern will. Aber logischerweise nimmt man ja halt von überall in so seine Einflüsse. Ja.
Das gibt es eigentlich Songs, die euch persönlich besonders am Herzen liegen, weil sie eine eigene Geschichte erzählen bei euch?
Ich würde mal sagen, jeder hat sein Favorite. Ich sag mal, es ist ja auch so, dass paar der Songs, also auch der Lyrics von Phil geschrieben wurden. Ansonsten als Hauptaufgabe ist natürlich bei mir geblieben, ne, was ich auch sehr gerne mache. Ich sag mal so, für mich sind da gerade die ersten beiden EPs eigentlich echt komplettes Paket halt, einfach, wo ich mir denke, so die Songs, zumindest da, wo ich die Lyrics geschrieben habe, war einfach viel verarbeiten. So nach einer gewissen Zeit und einigen Jahren an Selbstreflexion und wo ich an mir gearbeitet habe, also gerade auch mit dem Mentalen und an der Psyche und so, dann das halt damit zu verarbeiten und da auch mal rauszugehen, ne? Weil bei der anderen Band davor, oder die ich jetzt noch so parallel habe, da war es eher so, immer nach außen gucken, was passiert gerade draußen, ne? Das ärgert mich, sozialkritische Texte.
Okay.
Und dann bei den EPs war es dann eher mal ein Blick nach innen, was geht in mir ab, warum ist das so oder was genau fühle ich dabei, aber das halt mit einer Metaphorik darzustellen. Und ich glaube, für mich war auch zum Beispiel so 27 so einer der Songs oder halt auch Fences. Sorrow zum Beispiel habe ich versucht, da eine Message rüberzubringen, aber halt auch mit einem gewissen neueren Stil. Und da zum Beispiel hat so kurz und knapp gesagt, warum rennen wir als Menschen immer lieber ins bekannte Leid als ins unbekannte Glück. Und da versuche ich die Messages der Songs mal auf so einen Satz runterzubrechen und darum ging es halt, ne? Und was man da so erlebt hat und das da reinzupacken und sich dann die Frage zu stellen, warum machen wir das überhaupt? Wieso sind wir so?
Ich als Schlagzeuger achte dann irgendwie vielleicht ein bisschen mehr auf so andere Sachen, aber ich meine, also das mit den Themen, die behandelt werden über Psyche und mentale Gesundheit und so, das sind auch Sachen, wo tatsächlich der Tom und ich uns auch privat viel darüber austauschen und irgendwie viel damit zu kämpfen haben und aber er auch mir sehr oft zur Seite gestanden hat und das auch immer noch tut. Und das sind auch, glaube ich, so Sachen einfach, wenn man irgendwie so drauf hört, gibt es einem irgendwie auch einfach ein bisschen Kraft. So. Und das hoffen wir natürlich auch, dass das bei unseren ZuhörerInnen auch ankommt. Und ja, aber als Schlagzeuger, weiß ich, so aus der Schlagzeugersicht, weiß ich nicht, ob ich da gewisse Songs irgendwie präferiere, weil solange es vorwärts geht und ich beim Breakdown mein China-Becken demolieren kann, dann geht's vorwärts und dann bin ich einfach glücklich.
Solange es scheppert.
Solange es scheppert, ja.
Genau. Ja, okay. Wir gehen mal so ein bisschen in euer Heiligstes, ins Songwriting. Könnt ihr mir mal sagen, wie so ein Song bei euch entsteht? Also Tom, schreibst du die Texte als Shouter oder kommt das von allen Seiten in der Band? Oder bringt jemand einen Riff mit und sagt, ey, guck mal, das können wir vielleicht da einbauen oder einen Song starten, Kickoff oder wie können wir uns das vorstellen?
Ich würde mal sagen, ich warte aufs fertige Material und schreibe einen Text drauf.
So.
ich brauche ein bisschen Druck. Nee, aber das ist halt schon, das ist eigentlich auch eher die Vorgehensweise, die ich so bisher auch kannte. Gitarristen fangen an, ne, so okay. Machen dann Riff, studeln da vor sich hin, merken, oh, klingt cool, ich mach mal einen Song draus, ne, und dann mal gucken, was zu dem Riff passt und was zu dem Gedudel noch passen. Dann meistens ist es so, dass der Eve, Phil dann was geschrieben haben und dann dementsprechend daheim das schon mal so kurz programmiert haben, mit ein bisschen Schlagzeug, mit ein bisschen Bass. Ein paar Synthes vielleicht mal schon gebastelt haben, ne? So eine grobe Demo halt. Und ich sag mal, bei der ersten EP habe ich mich persönlich beim Songwriting eher rausgehalten, weil da waren die Songs eigentlich auch schon fertig, da ich dazu kam. Ne? Und da habe ich nur noch draufgeschrieben. Da habe ich noch ein paar Songtexte nachgeschrieben, weil ein paar waren schon von Phil, ein paar andere waren von dem anderen Sänger, der kurz dabei war. Dementsprechend dann neue Lyrics mal geliefert. Jetzt bei den neueren Songs ist es so, dass wir versuchen, alle mehr zusammenzuarbeiten. Gerade bei der zweiten EP haben wir schon so ein bisschen unseren Gang getastet in die Songstruktur selbst. Nicht nur gesagt, ah ja, wir spielen das jetzt so. Fabi mit dem Schlagzeug hat er sich auch hingesetzt und gesagt, nee, ich mach da mal jetzt was anderes. Schön gut, dass du was programmiert hast, aber ich bin der Schlagzeuger. So. Und beim Bass, klar, da ist halt nicht viel zu ändern, aber klar kann man da natürlich auch Kleinigkeiten einbringen. Und beim als Sänger stehst du eher so außenstehend und denkst du, ich kann 8 bis 10 Akkorde auf der Akustik klimpern. Was kann ich hier liefern? Aber im Studio, bei einer Recording-Session, habe ich da mit unserem Produzenten, mit dem Joni, gesessen und habe ja auch so, ich glaube, 3 Tage an einem Breakdown geschrieben.
Okay.
Und da habe ich dann gemeint, Mama, jetzt BAM! Und der so, ja, ich mach BAM, BAM, BAM! Also es war wirklich so, einfach nur Töne von sich gegeben und versucht daraus irgendwie was zu formulieren. Mhm. Aber da habe ich so gemerkt, du kannst dich doch ein bisschen mehr einbringen. Und das kann ich jedem in der Band empfehlen, sich überall immer einzubringen.
Wenn man so auf Live-Performances schaut, was war bisher so euer intensives oder verrücktestes Live-Erlebnis? Ich hatte gerade gesagt, ihr habt schon viele Konzerte gespielt in den letzten 3 Jahren. Da ist einiges zusammengekommen. Und ich wette, so ein paar Erlebnisse stechen da doch bestimmt raus.
Ich glaube, was mir so direkt als erstes einfällt, war natürlich, ja, ich glaube einfach das allererste war unsere EP-Release-Show, die erste im Wind damals. Ja. Bevor wir die offizielle Dystopia gestartet haben. Das war dann so, ich habe früher nicht im Rind gearbeitet als Barkeeper und habe den Chef dann angeschrieben, meinte, ey, wir würden da gern ein Konzert machen.
Okay.
Er ist nicht so angetan vom Metal gewesen. Bis wir ihm dann den Saal gut gefüllt haben, würde ich mal sagen.
Okay.
Und es war einfach ein geiles Feeling zu sehen, wie viele Leute da kamen für eine Band. Wir haben da irgendwas auf die Beine gestellt, wir haben Dezember gestartet, wir haben im April, glaube ich, dieses Konzert gehabt, also 4 Monate später, 4, 5 Monate, und auf einmal steht da ein Haufen von Leuten, da wird gemoscht, da wird Wall of Death, Crowdsurfed, es war einfach wild, ne? Und dann halt, du stehst dann da und machst noch Party im Nachgang mit den Leuten, mit den Bands, dieses Erlebnis war einfach der Wahnsinn, also direkt mal so ein größeres Konzertfeeling zu erleben und nicht vor 10, 20 Leuten zu stehen, sondern ich weiß gar nicht, wie viele es waren, aber 150, glaube ich, Fabri?
Meines waren so um die 150 Leute, ja, aber was ich noch meinte war, dass ich gar nicht dachte, dass du das erzählst, sondern dass ich dachte, du erzählst eigentlich, dass du dir an dem Abend mit deinem Mikrofon ein Stück von deinem Zaun rausgehauen hast.
Okay.
War das 23 oder 24?
Ich meine, das war 23.
Ja, die beiden sind tatsächlich hier, beiden künstlich, halbkünstlich, die Schneidezähne, und der eine war schon so ein bisschen, naja, der sah nicht mehr so ganz stabil aus, und ich glaube, das Mikro hat ihm den Rest gegeben. Ich wollte eh nochmal zum Zahnarzt gehen, hat ganz gut gepasst, und ich meine euch, ich habe zu meiner Freundin vorher noch gesagt, ey, ich sag's dir, irgendwann schleiche ich mir mit dem Mikro, weil ich ja so dusselig bin, mir einen Zahn aus. Und wenn, am besten noch, wenn ich auf Tour bin, damit ich mit so einer halben Zahnlücke rumrenne, weil der Devil Wears Prada, der Sänger, der hat ja auch lange Zeit eine Zahnlücke getragen.
Ganz genau, ganz genau.
Und da hab ich mir gedacht, das wäre schon ganz lustig eigentlich. Genau an dem Abend passiert's dann.
Scheiße.
So, ich hab so gejinxt, ey, und dann, mal ein bisschen, es tat ja nicht weh. Das Ding ist ja eh dicht alles, ne, aber du stehst dann da so mit einem Viertelzahn so. Und am nächsten Tag war ich dann beim Zahnarzt und meinte so, ey, mir ist das Missgeschick passiert.
Sagen Sie jetzt nichts. Ja, okay. Ja, krass. Du hast gerade so gesagt, du warst echt überrascht, wie viele Leute dann auf einmal da unten stehen. Ist das dann nicht diese Mühe wert, die ganze Zeit, der ganze Stress, wenn du siehst, ey, die Leute kommen, um deine Musik zu hören, ist das nicht das geilste Gefühl, was es eigentlich gibt?
Das war schon sehr genial. Also ich meine, es lag ja nicht nur an uns. Wir hatten ja ein super geiles Line-Up dabei in einem Jahr. Natürlich. Und es hat so mega Bock gemacht, dass einfach alle wirklich Werbung gemacht haben. Alle haben wirklich sich ultra viel Mühe gegeben, Leute ranzuholen. Und es hat einfach geklappt. Und dann einfach direkt diese Crowd da vorne zu sehen. Und es ist ja nicht mal die Zahl der Menschen, die kommen, sondern auch, wie viel Interaktion da stattfindet. Ja, und gerade, ich glaube, das war das Konzert, wo sich die meisten Bekanntschaften, Freundschaften alles eingebrannt haben, eingespielt haben, und das ist einfach super geil gewesen. Es ist einfach, dann da rauszugehen und zu sehen, wie Leute Spaß hatten, wie einfach die Leute untereinander connecten und draußen noch stehen und chillen, so zwischen den Konzerten. Und du siehst halt, du baust gerade hier eine Community auf. Das war so gerade dieses nach Corona, du kommst raus, Leute wollen was erleben, und dann, keine Ahnung, dieses Jahr war es sogar ausverkauft einfach. Ja, und wir machen das ja jedes Jahr jetzt und mit verschiedensten Lineups, und es war einfach ausverkauft. Wir standen da, was ist hier los? Ja. Die Leute haben einfach Bock rauszugehen und nach Rüsselsheim zu kommen, so. Wer es nicht kennt, zwischen Mainz und Frankfurt ungefähr so in der Mitte. Das Opelwerk ist da.
Ja, voll cool. Jetzt habt ihr ja schon viele Bands auch kennengelernt, auch auf Tour und auf den Konzerten. Gibt es eigentlich einen Traum-Act, mit dem ihr immer gerne eine Bühne teilen würdet?
Mir wurde die Frage irgendwann demnächst schon mal gestellt. Und ich glaube, meine aktuelle Antwort ist, weil es einfach momentan meine absolute Lieblingsband ist, wäre, auch wenn es genretechnisch vielleicht nicht hundertprozentig passt, Aber Sleep Token. Sleep Token ist so momentan echt meine absolute Lieblingsband, weil die einfach super variationsreich sind in ihrer Musik und ich mag dieses Mystische drumherum und dieses ich finde es einfach geil. Es ist halt natürlich gewöhnungsbedürftig, auch für den klassischen Metal-Hörer, aber ich finde es halt ultra geil. Aber ich meine, auf der anderen Seite würden halt auch so Bands dazukommen, die ich halt auch früher in meiner Jugend gern gehört habe, irgendwie wie Killswitch Engage oder keine Ahnung, Parkway Drive, aber eher so das frühere Parkway Drive.
Ich tue mich ein bisschen schwer. Ich habe tatsächlich eine Favorite Band, die mich schon lange begleitet und mich niemals enttäuscht. Mit jedem Release scheppern die da Songs raus, wo ich mir immer denke, wie könnt ihr noch eine Schippe drauflegen?
Ja.
Ich verstehe es nicht. Die Band heißt Make Them Suffer.
Okay.
Und bei denen ist es einfach so, es ist immer geil. Ne? Und ich habe die schon ein paar Mal live gesehen. Ich gehe jedes Mal, wenn ich sehe, oh, die spielen irgendwo sofort Tickets, ich gehe hin. Okay. Und darauf hätte ich richtig Bock, weil die gehen einfach live richtig ab, haben einfach mit ihren Songs eine Wahnsinns-Energy und ja, sind leider nicht so oft da in Deutschland, weil die aus Australien kommen, ne? Aber wenn sie mal da sind, dann denke ich mir, boah, irgendwann machen wir noch Support, irgendwann habe ich Bock. Also ich habe immer Bock, ne? Aber ja, irgendwann haben die vielleicht auf uns Bock oder das Booking, mal gucken.
Bestimmt, vor allem wenn sie diesen Podcast hier hören, auch wenn sie noch was reinsetzen. wo wir gerade von der Zukunft sprechen, wo seht ihr eigentlich Laika nach diesen ersten drei echt verrückten Jahren? Gibt es da irgendwie... Ja, man sagt Ziele oder sowas, aber das ist, glaube ich, Quatsch als Band. Aber habt ihr irgendwie einen Plan, was in 5 Jahren sein soll? Wacken, Warp Tour oder so?
Ich würde mal sagen, der erste Plan ist, dieses Jahr abzuschließen. Wir versuchen tatsächlich gar nicht zu weit zu denken. Ich meine, klar, wenn man mal wirklich ausschweift, wir haben sowas von Bock auf Full Force, Year on Air, größere Festivals halt, ne? Immer größere. Slot ist mir dabei vollkommen egal. Wir haben einfach Bock dabei zu sein.
Ja.
Also sprich, wenn die Booker jetzt zuhören, wir sind dabei. aber einfach größere Festivals. Ne? Wacken natürlich auch super gerne. Mhm. Ich meine, ich war jetzt tatsächlich jetzt zum zweiten Mal dieses Jahr da. Und klar, es ist halt immer noch so ein bisschen Oldschool-Metal-lastig geprägt, aber du merkst gerade jetzt mit dem Releases Lineups für nächstes Jahr kommen mehr und mehr junge Modern Metalcore Metal Bands da an und ich find's halt geil und auf sowas halt, ne, oder allgemein einfach mal auf eine größere Tour gehen mit einer Band, ne, die halt durch Europa geht. Ja, das wäre schon der nächste geilere Step plus ein paar größere Festivals, aber ja. Ich sag mal, im Großen und Ganzen steht erstmal an, wir haben Pläne für nächstes Jahr, größere Pläne. Wir haben viel schon geplant und wollen viel auch umsetzen und mal gucken, wie viel Arbeit das wirklich wird. Wir wissen, dass viel Arbeit wird, aber ja. Ist immer so, ich will jetzt auch kein Announcement machen, wie, oh, wir haben jetzt voll was Großes vor, weil am Ende ist es gar nicht so groß, wie man behauptet. Das klang jetzt nur so ein bisschen too much, glaube ich.
Ja.
Aber für uns zumindest den nächsten Step zu gehen halt, ne? Dass wir damit halt ja, jetzt schon natürlich in der Planung sind und dann überlegen, machen und tun und im Prinzip alle Hebel schon in Bewegung setzen. Und so funktioniert das bei uns, dass wir gar nicht zu weit nach vorne gucken, sondern so ab der Hälfte des Jahres irgendwann sagen, wie sieht's nächstes Jahr aus? Oder wenn nicht sogar schon ab dem ersten Viertel mittlerweile sogar. Und dann versuchen eher schon das nächste Jahr durchzuplanen, dass wir halt nicht am Ende in Zeitdruck, Stress kommen. Wir müssen noch ein Video machen, wir müssen noch Song schreiben, Artwork, Cover etc. Das ist zu oft passiert. Ich sag mal, in knapp 3 Jahren so viel Gas zu geben, hängt auch damit zusammen, dass man da zwischendurch mal echt Zeitstress hat. Ne?
Ja,
aber
ja,
das haben wir dieses Jahr ganz gut geschafft. Mit ein paar weniger Releases, aber dafür mit Qualität, Spaß und ohne uns mental komplett auszubrennen.
Ja, voll cool. Und wir haben noch 2025. Ich habe noch ein paar Konzerte dieses Jahr. Im Oktober habe ich gesehen. Da kann man auf der Homepage schon mal gucken. Tickets kann man da sogar auch bestellen. Denn das waren jetzt meine Fragen an euch zwei. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe einen Einblick bekommen in eine Metalcore-Band und habe einiges gelernt übers Schauten. Sehr, sehr gut. Und ich hoffe, ihr beide habt ein bisschen Spaß hier bei mir gehabt.
Auf jeden Fall.
Ja, war total cool.
Mega Bock gemacht.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich werde die Homepage schon mal in die Shownotes mit rein tun. Eine sehr, sehr schöne Homepage übrigens. Habt ihr echt gut gemacht. Echt klasse. Da könnt ihr euch nochmal schlau machen für dieses Jahr. Ansonsten soll es das von uns gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vielen lieben Dank. Mach's gut.
Ciao, ciao.
Fragen an. Der Interview-Podcast mit Frank Göbel.